Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
I'm back again. Hallo. Eigen-PR oder der Sache dienlich? Wie sich die New York Times mit US-Präsident Trump anlegt.
Filterbubble oder Gesellschaftsdiskurs, wie das Phänomen MeToo wirkt.
Zwischen Haltung und entzweiten Lagern, wie MeToo die Medien amerikanisiert.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Zum Start ihrer nun monatlichen, nach ihr benannten Talksendung. Im zweiten hat sie sich in einem Interview auf dwdl.de zu der rauer gewordenen Debattenkultur in den deutschen Medien geäußert. Zitat: Für die Presselandschaft finde ich es grundsätzlich gut, dass man dort aus dem Wir wabern alle ein bisschen in der Mitte herum herausgekommen ist. Man kann die Zeitung wieder recht klassisch zuordnen. Daran erkennt man auch, wie vielfältig weit und breit wir in Deutschland aufgestellt sind. Von ganz links bis ganz rechts ist alles dabei. Schon deshalb finde ich diese Mainstream-Vorwürfe und wir stecken alle unter einer Decke etwas lächerlich.
Die zweite Meinung
kommt heute vom frisch erholten Herrn Pähler.
Aber sowas von erholt. Pluralismus, finde ich, ist in den Medien ja und auch sonst eine feine Sache. Grundsätzlich gilt dabei wahrscheinlich sogar die Formel: Je mehr Pluralismus, desto lebhafter die Debattenkultur, desto besser für die Demokratie. Voraussetzung ist allerdings doch irgendwie, dass sich alle an dieselben Regeln halten. So einander zuhören und sich ausreden lassen, sich gegenseitig und andere Meinungen respektieren, andere eben auch nicht zu verletzen oder gar zu diffamieren. Ob alle diese Regeln aber wirklich immer befolgen, das möchte ich bezweifeln. Die Grenzen zwischen Pluralismus, Populismus und einer extremen Polarisierung möglicherweise unserer Medien und der Gesellschaft dann auch insgesamt, die sind irgendwie fließend und werden leider allzu häufig überschritten.
Deutschlandfunk Nova.
US-Präsident Donald Trump, der feiert gerade die wirtschaftliche Lage in den USA und trifft einen politischen Weltführer nach dem nächsten. Regieren zwischen Tweets und Gipfeltreffen. Und als nächstes, da steht die Iran-Spitze ganz oben auf der Wunschliste von Trump.
Tja, wenn da mal in der Heimat nicht das angespannte Verhältnis zu den aus Trumps Sicht nervigen traditionellen Medien wäre. Als Gegenspieler zu Trump fiel in dieser Woche ausgerechnet ein einflussreicher Medienmanager auf, Arthur Greg Sulzberger, der Verleger der New York Times.
Es kam zu einem Treffen zwischen Trump und Sulzberger im Weißen Haus und das sollte eigentlich ein privates Treffen sein. Aber was ist dann passiert? Einer hat sich nicht dran gehalten. Ihr könnt euch vermutlich schon denken, wer das war. Trump twitterte und er bezeichnete die Medien dabei erneut als Feinde des Volkes.
Tja, was bedeutet das alles? Das klären wir jetzt mit unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Hallo.
Hi. Hallo.
Ja, das Verhältnis zwischen der New York Times und Trump gilt ja jetzt nicht erst seit dieser Woche als angespannt. Bevor wir da mal über die Ergebnisse sprechen, was war das eigentlich für ein Treffen? Was sollte das eigentlich werden?
Naja, das war ein Treffen, das Donald Trump angeregt hatte. Er hatte Arthur Sulzberger gebeten, zu einem Abendessen zu kommen. Und Sulzberger kam, weil er darin eine willkommene Gelegenheit sah, Donald Trump auf sein miserables Verhältnis zu den Medien aufmerksam zu machen. Und vor allen Dingen auf seine Sprache. Trump hat ja immer gesagt, das ist Fake News und er hetzt die ganze Zeit gegen die Medien. Und Sulzberger hat Trump gesagt, die Phrase von diesen Fake News, die sei nicht nur falsch, sie sei gemeingefährlich und die ganze Hetze Trumps auf die Medien sei spalterisch. Und er hat auch gesagt, diese Denunzierung von Journalisten als Volksfeinde, das ist ein Begriff, den Donald Trump permanent benutzt, das sei eine aufrührerische, eine hetzende, eine diffamierende Sprache und sie führt fast zwangsläufig zu immer größeren Drohungen gegen Journalisten. Und Sulzberger hat gesagt, das wird schließlich auch zu Gewalt gegen Journalisten führen.
Wenn man das jetzt mal so hört, ist das Treffen nach hinten losgegangen?
Nein, ich glaube nicht, dass das Treffen nach hinten losgegangen ist. Ich glaube, dass Arthur Sulzberger seine Chance genutzt hat, die Pressefreiheit zu verteidigen und dem Präsidenten ins Gewissen zu reden. Er hat ihn gebeten, sein Verhalten doch nachhaltig zu überdenken. Das hat Donald Trump natürlich nicht getan. Er hat dann nochmal nachgelegt und hat gleich in einem Tweet erneut die Medien beschimpft. Ich glaube, insofern hat sich nichts verändert. Aber Sulzberger hat seine Chance genutzt und er ist selbstbewusst aufgetreten. Der 39-jährige Verleger, dass das bei Donald Trump nicht auf offene Ohren stößt, das war, glaube ich, Sulzberger auch schon vorher klar.
Dieses Chancen nutzen, das wird hier bei uns in einigen Medien, so hat man jedenfalls den Eindruck, auch so ein bisschen so interpretiert, dass Sulzberger sich da auch doch bewusst auch nochmal als Gegenspieler und das Gesicht, das sich gegen Trump wendet, inszeniert hat. Kann man so weit gehen? Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, ja, diesen Eindruck kann man teilen. Die New York Times ist neben der Washington Post das bedeutendste Blatt in den Vereinigten Staaten. Es ist ein absolutes Meinungsführerblatt. Es hat sich etabliert und in Stellung gebracht gegen Donald Trump. Salzberger hat als Verleger die Konsequenzen gezogen. Er hat massiv die Redaktion aufgestockt. Er hat die Investigativredaktion massiv aufgestockt. Er hat Reporter im ganzen Land etabliert, die im ganzen Land gewissermaßen dabei sind, den Menschen den Puls zu fühlen und die politische Temperatur zu fühlen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Die New York Times sagt, wir sind das andere Amerika, wir sind das gute Amerika, wir stehen zur Wahrheit, wir stehen zur Recherche. Und diese Aufgabe nehmen beide Blätter, ich schließe jetzt mal die Washington Post damit ein, diese Aufgabe nehmen beide sehr verantwortungsvoll wahr.
Welches Kalkül könnte denn auch dahinter gesteckt haben, diese Einladung anzunehmen? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt formulieren würde, kann man ja schon feststellen, dass auch die New York Times so in dieser Position als das andere Amerika davon eindeutig profitiert hat. Seit der Trump-Einführung haben sich die digitalen Abo-Zahlen deutlich verbessert. Ist das für Sie auch so ein bisschen PR jetzt gewesen? Oder muss man schon sagen, nein, Ihnen geht es hier wirklich tatsächlich um den Qualitätsjournalismus?
Also so wie ich Arthur Greg Salzberger beurteile, ist das tatsächlich so, dass er seinen Job als Verleger auch in moralischem Sinne sehr, sehr ernst nimmt. Er sieht sich ja selbst in erster Linie nicht als Geschäftsmann, sondern als journalistischer Unternehmer. Ihm sind Inhalt und Qualität ebenso wichtig wie der Gewinn. Die Familie Ox-Salzberger leitet die New York Times in der 5. Generation. Die Graue Lady, wie die New York Times genannt wird, hat 122 Pulitzerpreise gewonnen in ihrer Geschichte. Natürlich muss er auch auf den Gewinn gucken und tatsächlich sind die Abonnentenzahlen gestiegen auf jetzt 3,5 Millionen, wobei 2,5 Millionen, Sie haben es angesprochen, die Zeitung nur online lesen. Aber das war kein PR-Gag, sondern das war wirklich das Bemühen, die Einladung von Donald Trump zu nutzen, um ihm ins Gewissen zu reden und ihm zu sagen, was du da tust, deine Rhetorik ist gemeingefährlich, sie spaltet das Land und sie führt auf einen völlig falschen Kurs.
Das, was Trump da tut, also dieses permanente Schießen gegen die Legacy-Media, das tut er im Grunde seit seinem Amtsantritt. Wie wirkt sich das eigentlich konkret auch auf die Arbeit von Journalisten in den USA aus?
Naja, das Klima hat sich deutlich, deutlich verschärft. Man kann nicht sagen, dass Journalisten hier schon wirklich gefährlich lebten. Die USA sind nach wie vor nicht Russland, nicht Venezuela oder Malta. Aber Salzberger hat eben deutlich darauf hingewiesen, dass die Drohungen gegen Journalisten zunehmen, weshalb jetzt verstärkt bewaffnete Posten vor der New York Times und übrigens auch vor der Washington Post stehen. Was Donald Trump dazu veranlasst hat, sich darüber zu wundern, warum das noch längst nicht geschehen ist. Was für ein Zynismus. Aber tatsächlich leben die Journalisten unter einem permanenten Druck. Sie leben unter einem permanenten Rechtfertigungsdruck. Sie werden von Donald Trump permanent aufs Korn genommen. Sie werden ja geradezu an den Pranger gestellt bei seinen öffentlichen Veranstaltungen. Da zeigt er immer mit dem Finger auf die Gruppe von Journalisten, die mitgereist ist und sagt, da hinten stehen die Schmierfinken. Aber sie stehen auch unter einem massiven Sorgfältigkeitsdruck. Und die Anfeindungen nehmen zu. Das lässt sich ablesen, zum Beispiel daran, erst dieser Tage ist eine junge Kollegin von CNN von der Pressekonferenz Donald Trumps mit Jean-Claude Juncker, war das, ausgeschlossen worden, weil sie zuvor eine unangemessene Frage gestellt hat, wie es hieß. Und das sagt natürlich etwas aus über das verhärtete Klima. Und man muss noch was erwähnen. Donald Trump hat unlängst ein Unternehmen gegründet, das mehr als 290.000 Nachrichtenquellen aus dem In- und Ausland über 24 Stunden, 7 Tage in der Woche hinaus beobachten und auswerten soll. Und dieser Media Monitoring Service, der soll vermerken, für welche Medien welche Kollegen schreiben, wer ihre Vorgesetzten sind, zu welchen Themen sie schreiben, was sie bisher veröffentlicht haben und so weiter. Und das hat natürlich Bürgerrechte und Journalistenverbände auf den Plan gerufen. Sie befürchten, dass Donald Trump tatsächlich dem Drehbuch anderer Autokraten folgt und nun versucht, die freie Presse an die Leine zu bringen.
Vielleicht da tatsächlich nochmal anzuschließen, also die auf den Plan gerufenen Journalistenverbände. Wie wird das ganze Thema tatsächlich auch innerhalb der US-Medien diskutiert?
Na, es wird massiv diskutiert. Es ist gerade eben das Briefing im Weißen Haus zu Ende gegangen. Es sollte eigentlich ein Briefing sein, in dem im Mittelpunkt stehen sollte die Frage, was man tut gegen die russischen Hackerangriffe. Tatsächlich ist jetzt eine geraume Zeit diskutiert worden über Trumps Ausfälle gegenüber den Medien. Man hat hier die Befürchtung, dass in der Tat Donald Trump das Klima so weit verschärft, dass es eben eine ausgesprochen unangenehme unangenehme Atmosphäre wird. Das ist Teil einer politischen Kultur, die ich ganz, ganz kritisch beurteile. Das Land ist zutiefst gespalten und Donald Trump nutzt eben die Medien, um das weiterhin zu tun. Es gibt Leute, die lesen die New York Times und die Washington Post. Im republikanischen Lager werden diese beiden Blätter nicht gelesen.
Was bleibt denn so beim normalen Amerikaner von diesem Diskurs, von der ständigen Medienschelte durch Trump überhaupt hängen? Vertrauen die tatsächlich den Medien weniger oder bekommen sie eigentlich am Ende diese Debatte gar nicht so sehr mit?
Also das Trump-Lager ist hochgradig infiziert von diesem Schlagwort von den Fake News. Wenn man aufs Land fährt, schallt einem das permanent entgegen. Ich habe gesagt, das Land ist gespalten und das zeigt sich natürlich auch in der Nutzung der Medien. Es gibt eben die liberalen Medien wie die New York Times, die Washington Post, aber auch die elektronischen Medien wie CNN, wie NBC und so weiter, wie sie alle heißen. Und dann gibt es Fox News. Und das ist der Haussender von Donald Trump. Und die Republikaner gucken Fox News und die Demokraten nutzen die liberalen Medien. So weit ist es mittlerweile gekommen. Sie werden Mühe haben, zum Beispiel in Iowa, wo Donald Trump mit 10% Vorsprung gewonnen hat 2016, jemanden zu finden, der im Bus die New York Times liest. Aber sie werden permanent in Lokalen mit Fox News konfrontiert. Da wird überhaupt kein anderer Sender eingeschaltet.
Sagt Thilo Kössler für Deutschlandfunk Nova aus Washington. Vielen Dank.
Jupp.
Was war das für ein emotionaler, medialer Aufreger? Özils Rücktritt aus der Fußballnationalmannschaft, die ganzen rassistischen Reaktionen auch schon vorher auf sein Foto mit Erdogan. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir uns mit dem Thema Alltagsrassismus seit einiger Zeit beschäftigen.
Aus Solidarität mit Fußballer Mesut Özil hat der Journalist Ali Can unter dem Hashtag MeToo eigene Erfahrungen mit Alltagsrassismus veröffentlicht. Also MeToo in diesem Falle nicht mit T-O-O geschrieben, sondern mit T-W-O geschrieben. Und Tausende folgten mit ihren persönlichen Geschichten. Das Echo, das war enorm. Viele Leser reagierten betroffen, als sie gesammelt diese ganze Wucht von Alltagsrassismus wahrgenommen haben.
Aber am Ende steht auch so ein bisschen die Frage, was bleibt da eigentlich über? Können solche Hashtag-Kampagnen wirklich so auch eine Wirkung außerhalb der digitalen Filterblase entfalten? Welche Rollen spielen Medien dabei? Darüber sprechen wir heute Abend. Und zwar mit der Journalistin Gilda Sahebi. Sie gehört zum Netzwerk der Neuen Deutschen Medienmacher und ist Projektleiterin des No Hate Speech Movements und heute Abend auch live bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, warum hat MeToo solch ein Echo bekommen? War es tatsächlich am Ende die Betroffenheit vieler Leser, als sie so ja, durch die Wucht der vielen einzelnen Geschichten in dieser Gesamtheit erschlagen wurden, emotional?
Also erstmal, glaube ich, ist es so hochgekocht, weil eben so viel da war, weil so viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen ja, drauf gewartet haben, so diese alltäglichen Sachen einfach mal zu erzählen, weil das jemand, der jetzt, sag ich mal, nicht klar urdeutsch aussieht, dem begegnet sowas nun mal irgendwie jeden Tag oder halt oft. Und das musste, glaube ich, auch mal raus. Und ich glaube tatsächlich, dass für viele Menschen dass nicht klar ist, dass sowas so viel passiert. Also dass die kennen die Geschichten nicht. Die kennen zwar die Leute, die sind auch mit Leuten befreundet, die irgendwie Migrationshintergrund haben und laufen so ganz normal durch die Welt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ständig zu meinen Freunden laufe und sage, ach, wisst ihr was überhaupt und wieder und da. Man redet ja nicht ständig drüber. Und es war jetzt einfach ein Moment, wo das einfach ja zusammengetroffen ist und beide Seiten informiert wurden.
Das fand ich auch ganz interessant. Ich habe tatsächlich von einige Tweets von Personen gelesen, die ich aus einem ganz anderen Kontext kannte, mit denen ich noch nie über das Thema Alltagsrassismus gesprochen habe. Und die haben mich auch persönlich sehr, sehr stark berührt.
Ja, aber genau das meine ich. Also es ist, also gerade wenn man irgendwie, man ist ja ein normaler Mensch, so. Man geht arbeiten und macht seine Sachen. Und aber das ist was, das trägt man so als Migrant in Anführungsstrichen immer mit sich. Und es ist aber nichts, was man ständig einfach vor sich auch nach außen trägt, möchte man ja auch nicht. Also man möchte auch nicht ständig über, ich sag mal, das ist ja auch eine Demütigung in einer Art und Weise. Also es ist auf jeden Fall eine Demütigung und das streckt man nicht so einfach nach außen. Und das war aber ein Moment, wo das alle zusammen gemacht haben und das ging dann einfach.
In diesem Moment, wie hast du persönlich diese Debatte auch erlebt?
Also ich habe mir von Anfang an gedacht, es ist verdammt wichtig, dass es jetzt mal passiert. Also das muss einfach mal sozusagen an die gesellschaftliche Oberfläche gelangen. Ich habe natürlich auch solche Erfahrungen gemacht. Ich habe auch ein paar davon geteilt. Und mich hat dann erstaunt, dass mir auch, also gerade so auf Twitter auch so Sachen entgegengeschlagen sind, so, ja, man will sich ja nur als Opfer darstellen und die Geschichten sind ja teilweise fake und das sind so Sachen, mit denen man sich überhaupt nicht rechnet, weil man fühlt sich ja auch nicht als Opfer. Also ich habe nie gedacht, oh, ich arme kleine Migrantin, und sondern es geht eigentlich darum, dass man das erzählt, um eben, wie bei MeToo eigentlich, um was zu verändern, also um die Leute zusammenzubringen. Also wie Daniel jetzt sagt, ihn hat es berührt, dann möchte man eben zeigen, ja, lasst uns das irgendwie zusammen erleben und nicht nur eine Seite erlebt und die andere weiß nichts davon.
Verändern kann man doch das aber eigentlich, oder eine wirkliche Veränderung hat man doch am Ende nur, wenn auch aus solchen Hashtags irgendwie nachhaltig gesellschaftliche Diskursveränderungen sich ergeben. Oder bleibt es am Ende doch eigentlich eher wohl nur so in der eigenen Filterbubble oder poppt mal so kurzzeitig hoch, aber dann ist es wieder weg?
Die Gefahr besteht natürlich immer, also das auch bei dem ursprünglichen MeToo, also mit T-O-O, da ist es ja auch unterschiedlich, wie es weitergegangen ist. Also in den USA ist es viel nachhaltiger gewesen als bei uns, ist so mein Eindruck. Also dort hat es ja auch viele Promis getroffen und es wurde einfach, das ist immer noch Thema. Bei uns war das eher, ist es dann tatsächlich, es ist aus der Filterbubble rausgekommen, aber auch nicht so stark. Und bei dem jetzt merkt man jetzt schon, dass es eigentlich wieder abflaut und dass so eine Gegenbewegung, habe ich so das Gefühl, also so ein Anti-MeToo gerade hochkommt. Und das finde ich total erstaunlich.
Was beobachtest du da? Wie sieht dieses Anti-MeToo aus?
Ja, das ist irgendwie so, dass eine Seite sich formt und das sieht man gerade in Medien ganz stark, so Bild sowieso, also Bild ist irgendwie, fühlt sich ganz persönlich attackiert, habe ich so das Gefühl. Aber auch in der Welt, dass da so eine Bewegung kommt mit, ja, aber wir sind keine Rassisten und was soll das überhaupt und das gibt's doch überhaupt nicht und das so versteht, als wäre das ein Angriff auf die Gesellschaft. Dabei ist es das gar nicht und das spaltet irgendwie gerade total, was ich total traurig finde.
Ich habe hier zwei Tweets und da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Die habe ich zufällig in meiner Timeline gesehen. Der erste Tweet ist von Sophie Passmann, die sagt zu MeToo, ist keine Selbstdarstellung, kein kleiner Internettrick, sowie ein lustiges Katzenvideo oder die Ice Bucket Challenge. Es ist die Einladung zum Paradigmenwechsel und das selbstloseste Gesprächsangebot, das man sich vorstellen kann. Daraufhin hat Random Thoughts geantwortet, Effektwirkung, MeToo lässt sich nicht medial und schon gar nicht per Tweets nachhaltig, sondern nur im real existierenden Umfeld lösen. Das Thema ist hier wie auch bei MeToo zum Social-Unterhaltungsporno verkommen und verpufft, wenn das Thema erstmal ausgereizt ist.
Ja, also das von Sophie Passmann ist genau das, was ich sage. Also es ist ein Gesprächsangebot. Das ist, man macht sich ja auch irgendwie, entblößt sich ja auch. Wie gesagt, das sind ja Demütigungen, die da passieren und das hat natürlich eine Wirkung. Also einfach alleine dadurch, dass dieses Wissen mal rauskommt. Und also ich persönlich sage das auch über meine Erfahrung. Ich sage gar nicht, dass ich die Rechten oder die Rassisten oder wen auch immer, die kann ich nicht erreichen. Denen ist es egal, ob ich verschlagen werde oder beschimpft werde. Es ist denen zwar völlig egal. Aber ich möchte die anderen Leute erreichen, die das entweder nicht wissen oder sich gar nicht damit beschäftigen und darum geht's mir und die erreichen, ob es jetzt über Twitter ist oder ob man sich dann auf der Straße mal drüber unterhält, aber jemand, der dann vielleicht mal mitkriegt, wie man anders wegen seiner Herkunft oder so angegriffen wird, vielleicht geht er dann eher mal dazwischen mit dem Wissen, wie vielen Menschen das passiert.
Das heißt, Stand heute, welches Zwischenfazit würdest du so über die Wirkung von und zu MeToo ziehen?
Ich glaube, dazu ist es ehrlich gesagt noch zu früh. Also es ist wirklich irgendwie 2-3 Wochen läuft es jetzt und irgendwie haben sich alle jetzt geäußert mal, den Hashtag mal benutzt. Ich hoffe einfach, dass es weiter im Gespräch bleibt. Also, dass es nicht so ist, dass jetzt haben die Ausländer mal alle erzählt, was passiert, haben wir gehört, sondern dass dieses Bewusstsein wie so ein kleiner Keim irgendwie langsam wächst. Ich glaube, mehr kann man auch gar nicht verlangen.
Wie kann man denn das dazu beitragen, dass der überhaupt wachsen kann, also wie jetzt aus dieser Netzdiskussion wirklich eine echte gesellschaftliche Debatte entsteht. Also ich hatte zum Beispiel bei dem MeToo mit Doppel-O so ein bisschen den Eindruck, du hast gerade natürlich noch die prominenten Fälle, sodass dann da nochmal ganz anders nachrichtlich auch das begleitet wurde, besprochen, aber irgendwann wurde das ja auch zu so einer Art Popkulturbegriff, vielleicht ist ein bisschen provokant ausgedrückt. Braucht es sowas oder was kann dazu beitragen, dass es dann so ein bisschen aus dieser Netzecke rauskommt?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also letztendlich kann es sein, dass irgendwie nächste Woche Trump sich mit Iran trifft und dann spricht kein Mensch mehr über irgendwie Rassismus in Deutschland. Letztendlich ist es, also gerade die Medienwelt ist so schnelllebig und sehnt sich dann nach dem Nächsten und erzählt dann das Nächste. Ich glaube einfach, dass auch die Medien hier eine große Rolle spielen einfach. Also ich, die können nun mal Themen setzen. Und es ist für mich wirklich wichtig, also zum Beispiel, also es ist jetzt ein anderes, aus einer anderen Ecke ein Beispiel, aber zum Beispiel diese BAMF-Sache damals so, diese BAMF-Affäre in Anführungsstrichen, was ja irgendwie total lächerlich war, meiner Meinung nach, das war ja keine Affäre. Da ging ständig um Versagen hier, Versagen da, Behörden und so weiter und so weiter. Und ich habe mich da immer gefragt, was ist eigentlich mit diesen 1200 Asylbewerbern, über die keiner spricht, also kein Medium, zumindest ich habe keins wahrgenommen, hat auch nur einen Bericht darüber geschrieben oder eine Reportage, irgendwas, was jetzt mit so einem Menschen ist, dessen ganze Existenz gerade vielleicht wieder auf dem Spiel steht. Und deswegen meine ich, also Medien haben eine Verantwortung, da auch zu berichten und dran zu bleiben und vom Menschen her zu denken.
Du hast aber auch gesagt, dass du jetzt in der Berichterstattung rund um die MeToo mit TVO rund um das Thema, dass du beobachtet hast, dass die Medien deutlich amerikanisierter handeln, also stärker polarisiert unterwegs sind. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es da auch so jetzt so eine Abwehrhaltung bei einigen Medien gibt. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, wie du das meinst.
Also die Bild habe ich ja schon erwähnt, meine Lieblingszeitung. Und bei der Welt habe ich jetzt auch ein paar Sachen gelesen und ich habe so das Gefühl, dass du diese Anti-Sachen, die du auch gerade bei dem Tweet, Antwort als auf Sophie Passmann vorgelesen hast, dass sie das übernehmen und so diese Abwehrhaltung, also dass sie das so, dass sie jetzt meinen, dagegen pushen zu müssen. Also dass die Bild schreibt, was habt ihr eigentlich gegen alte weiße Männer? Nichts. Ich habe nichts gegen alte weiße Männer. Ich finde die ganz nett. Ich kenne sehr viele nette alte weiße Männer. Und dass so dieses Gegennarrativ gerade aufgebaut wird, wir müssen uns jetzt wehren und werden angegriffen. Und das ist ganz stark, also bei der Welt habe ich jetzt gerade heute einen Artikel gelesen, der ist jetzt von letzter Woche oder von Anfang der Woche, aber wo ein Feuilleton-Journalist schreibt, wer nicht mal als Nazi beschimpft wird, der ist kein Deutscher. Und da denke ich mir, also erstmal, was hat es mit MeToo zu tun? Also was? Ich weiß es nicht. Aber dass er jetzt meint, irgendwie definieren zu müssen, was Deutscher ist und dass er unterstellt mit seinem Artikel, man müsse so aussehen, um im Ausland als Deutscher beschimpft zu werden, um Verantwortung für den Holocaust empfinden zu können und dann Deutscher zu sein. Also es wird so ein totales Wir gegen ihr. Also ich verstehe nicht, warum das gerade so von mehreren Medien aufgegriffen wird, auf die Art und Weise.
Das heißt, also wir haben ja sicherlich schon auch das eine oder andere Medium, die auch neutral berichten. Wir haben aber gerade auch die Fälle, die wenigstens eine Haltung haben oder vielleicht sogar jetzt auch zu Gegenkampagnen irgendwie blasen. So insgesamt, was würdest du sagen, diese Veränderung in der Berichterstattung, wie würdest du die beschreiben oder wie sehr sorgt die dich auch?
Die sorgt mich in der Hinsicht, dass, also das hat man ja auch bei diesem ganzen Zeit-Ding erlebt, mit dem soll man es lieber lassen, Menschenleben zu retten, dass in dieser Atmosphäre, also für mich ist es tatsächlich nach Köln umgekippt, also nach der Silvesternacht. Ich habe damals auch, ich war bei der ARD damals, ich habe mit Kollegen gesprochen, die dann so Asche über unser Haupt, wir hätten diese Willkommenskultur, wir sind total drauf reingefallen und das hätten wir alles nicht machen müssen. Und irgendwie seitdem sind alle panisch vor dem Lügenpressevorwurf und wir sind nicht neutral und gehen jetzt irgendwie in die andere Richtung. Und da ist irgendwie eine Hektik reingekommen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und jetzt ist so dieser, ich habe so das Gefühl, so eine Atmosphäre von Amoralität sei irgendwie realistische oder neutrale Berichterstattung. Was halt, ist ja Quatsch. Also warum ist Amoral irgendwie gut? Da habe ich so das Gefühl, das ist gerade da. Und für mich, ich verstehe Journalismus nicht als Meinungsjournalismus, aber eine Haltung. Und ich glaube, was halt die Rechten, sage ich mal, stört, ist, dass viele Journalisten sagen, ja, es ist egal, ob ich links oder rechts bin persönlich, aber ich habe halt eine gewisse Haltung und zwar für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit und für Menschenrechte. Und das ist eine Haltung, die, finde ich, ein Journalist in der Demokratie immer haben sollte.
Die Wirkung der Kampagne MeToo haben wir eben schon analysiert.
Ja, und wie werden solche Kampagnen aber vielleicht auch von rechten Trollen gekapert und für sich genutzt und instrumentalisiert? Darüber wollen wir jetzt reden. Gilda, wurde die MeToo-Debatte aus deiner Sicht gekapert und wenn ja, wie?
Also im Prinzip ist bei der MeToo-Debatte, sind die rechten Trolle nicht kapernder als sonst auch. Also die sind einfach Also es kam jetzt auch vor 2-3 Wochen eine Studie raus, unter anderem von Ich bin hier, die ja diese Facebook-Solidaritätsplattform sozusagen sind, dass 5% der Accounts für 50% der Likes unter Hasskommentaren verantwortlich sind. Also die rechten Accounts sind verdammt gut koordiniert und wir leider nicht. Und das führt dazu, dass ob es jetzt bei MeToo ist oder bei Claudia Roth, bei dieser Schweigeminute hat man das sehr, sehr gut gesehen. Das war ja sehr gut koordiniert, dieses Video. Das Abgeordnete war sehr schnell im Netz und sofort sind alle auf Claudia Roth gestürzt. Und bei solchen Sachen sind die einfach ganz schnell dabei und wie soll ich sagen, bestimmen schon den Diskurs einfach.
Das ist interessant. Das musst du vielleicht mal so ein bisschen erklären. Wie koordinieren die sich oder wie funktioniert das?
Also die haben verschiedene Plattformen und die rekrutieren auch richtig. Also es ist irgendwie wie so eine Trollarmee tatsächlich, da passt der Begriff. Unter anderem Reconquista Germanica ist ja sowas. Und also ich kann da nur die YouTube-Doku Lösch dich empfehlen. Da wird es ganz genau beschrieben, dass eben nach Gesinnung, nach Aktivität werden die Leute ausgesucht. Und dann wird halt genau gesagt, da stürzen wir uns alle drauf. Und das machen sie auch. Und das machen sie verdammt gut.
Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen bei diesen Übernahmen auch die Medien?
Das ist ganz interessant. Also wir machen auch von den neuen deutschen Medien, machen auch so Workshops für Journalistinnen und Journalisten. Und da ist oft gar nicht so bekannt, dass es einfach, es gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass, ich sag mal, reißerische Überschriften oder Titel oder was auch immer, dass die Hassrede anziehen wie, ich sag's mal, die Scheiße, die fliegen. Also so, je reißerischer oder je geframter irgendwie eine Überschrift oder was auch immer, je mieser die Sprache, desto krasser sind diese Hasskommentare. Und da hat man natürlich als Journalist die Wahl, wie man spricht und wie man berichtet. Wenn man einfach ein bisschen, soll ich sagen, sachlicher an was rangeht oder nicht so, also zum Beispiel ein Artikel über Steuern nicht mit Steuerlast immer benutzt, sondern Steuerverantwortung schreibt oder so auf die Sprache achtet, dann kann man das tatsächlich beeinflussen, wie viel Hate Speech darauf folgt.
Vielleicht nochmal Schritt zurück zu dem Punkt der Organisation. Wer steckt denn dahinter? Wer lenkt denn das? Also ist das irgendwie, weiß man das oder ist das so eine Art Kollektiv oder sind das gezielt Organisationen? Ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig transparent, aber was weißt du da?
Ja, ich habe den neuesten Rechenschaftsbericht noch nicht gelesen. Also es gibt natürlich so einzelne Accounts, die halt mehr Follower haben und die, also wir haben so einen Account, den Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber der uns No Hate Speech immer, immer, immer auf dem Schirm hat, egal was wir machen und uns total hasst. Und da, also es gibt so welche mit größeren Followern, aber es gibt jetzt nicht so eine, wie soll ich sagen, einen Führer, sondern das ist ein Kollektiv. Ja, so kann man das nennen.
Aber gerade wenn man sie eben auch nicht so richtig greifen kann, wie kann man denn mit denen umgehen? Also kann man mit denen reden? Ja, eher scheinbar nicht. Man kann sie ja kaum erreichen, habe ich den Eindruck.
Nee, und das geht wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit der Solidarisierung. Also, oder was bei MeToo auch wichtig ist, finde ich, es geht tatsächlich, also diese Trolle kann man, also meiner Meinung nach, die sind irgendwie echt verloren, ihre Seele. Mit den wenigsten kann man irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise sprechen, sondern wie bei Ich bin hier, also Hashtag Ich bin hier, es geht wirklich darum, dass man die anderen, die nun mal in der Mehrheit sind, dass man die dazu kriegt, dass die sich solidarisieren mit dem, der angegriffen wird. Weil der wahnsinnig leidet unter diesen Shitstorms. Also wir hatten selber vorletzte Woche eine Aktion, Hashtag Hass macht keinen Urlaub von No Hate Speech, und haben wir Scheiße abgekriegt. Also alle sind ums Raufen mit Hass und da kam halt keine Solidarisierung und dann fühlt man sich schon verdammt alleingelassen. Aber wenn man andere dazu bringen kann, ob jetzt auf Facebook, ob auf Twitter, die positiven Kommentare zu liken und nach oben zu bringen, dann kann man dem einfach sehr viel milder, also Abhilfe schaffen.
Das heißt, beim Thema Gegenrede, inwieweit geht es denn da vielleicht auch so ein bisschen um die stillen Mitleser?
Sehr viel. Also total. Also es geht wirklich, auch wir bei No Hate Speech, also es ist ganz klar, wir liken zum Beispiel, wir zeigen unsere Unterstützung für Leute, die Gegenrede machen. Und das sehen auch andere, die vielleicht nie kommentieren oder die nie was liken, oder die sehen dann eben den Effekt, dass sich vielleicht auch mal jemand bedankt und für die Unterstützung dankt. Und da geht es ganz viel darum, diese stille Mehrheit, die leider viel, viel zu still ist, dass man die erreicht.
Ja, lass uns mal anschauen, wie sich der Gebrauch von Sprache verändert. In der Öffentlichkeit, in der Medien, in der Politik, da machst du dir einige Sorgen, ne?
Ja, sehr. Also gerade so seit 2015, würde ich sagen, und noch extremer, seit die AfD im Bundestag ist. Also wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass im Bundestag sich jemand hinstellen kann und sagen kann, Messermänner und Kopftuchmädchen oder Frauen sind nutzlos, dann hätte ich das nicht geglaubt. Also, und das sagt ja auch Alexander Gauland von der AfD, sagt ja auch wortwörtlich, Zitat, dass ihm wichtig ist, dass der Korridor des Sagbaren verschoben wird. Und das ist gelungen. Also, und zwar einfach auch dadurch, dass in den Medien auch gewisse Sprache benutzt wird oder unreflektiert stehen gelassen wird. Also wenn Markus Söder im Tagesthemen-Interview Asyltourismus sagt, und ich mache Karin Joska, ich glaube, es war sie, gar keinen Vorwurf, sie war wahrscheinlich da auch überrumpelt oder was auch immer, aber da muss man halt reingehen. Da muss man sagen, nee, was soll denn dieser Begriff, der insinuiert, als sei das alles ein Urlaub, und also über den hat man auch viel schon gesprochen, über diesen Begriff. Aber da müssen die Medien immer das einordnen, das kann man einfach nicht so stehen lassen.
Wie sehr ist denn aus deiner Sicht tatsächlich diese Nutzung solcher Begriffe eine, die eben auch ganz bewusst eingesetzt wird, um eben gewisse Meinungsbilder zu erzeugen?
Ja, total bewusst. Also wie gesagt, Asyltourismus oder Transitzentren oder was auch immer, das ist ja wirklich, ich meine, die Politik ist ja Framer in Chief. Also Politik ist ja zum Framen da. So, denen kann man sozusagen den Vorwurf nicht machen, solange sie nicht rassistisch werden oder was auch immer. Aber es ist halt, und das wird natürlich bewusst eingesetzt. So, das ist ja, die wollen ja ihre Agenda durchbringen. Und deswegen ist aber dann die Rolle der Medien zu sagen, ja, aber wir übernehmen das nicht einfach so. Und wenn dann Medien das so übernehmen, dann ist es entweder, wie soll ich sagen, Dummheit im schlechtesten Falle oder Unachtsamkeit, und das darf nicht passieren.
Ja, da hatten wir vor einigen Wochen auch mit der Framing-Forscherin Elisabeth Wehling hier bei uns in der Sendung gesprochen. Und da hatten wir auch tatsächlich den Eindruck, dass Medienmacher sich oft zu wenig Gedanken über die Verwendung von bestimmten Begriffen machen. Wie kann man da rangehen? Also wie kann man sich da vielleicht selber sensibilisieren?
Naja, also selber, man kann natürlich zum Beispiel sich auch mit der Redaktion zusammensetzen oder einfach drüber sprechen. Dann machen wir auch eben auch von Medienmachern, wir geben auch Sendungs- und Blattkritiken zum Beispiel, wo man genau diese Sachen auch bespricht und in Bezug auf Migrationsthemen die Sprache analysiert, über solche Dinge spricht. Man muss es halt wollen. Also man muss halt, ich glaube jetzt nicht, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die Bild mich jetzt einlädt, um denen zu sagen, wie sie Sprache benutzen sollen. Aber wenn eine Redaktion das möchte, wenn sie Sprache sensibel nutzen möchte, dann kann sie das schon. Sie muss sich halt damit beschäftigen wollen.
Neben der Bild gibt es so Redaktionen, wo du gerne mal hin würdest?
Einige. Also sehr gerne mal zu Maischberger oder Hart aber fair. Also da ist mir echt der Kopf geplatzt in den letzten Monaten. Also Maischberger ist ja eh diese Fragestellung, wo sie am Ende immer ein Fragezeichen hinmacht und das als Alibi nimmt, dann kann sie ja davor setzen, was sie will, was halt Schmarrn ist. Und Hart aber fair mit seinem, oh, sind Flüchtlinge das kriminell? Und wenn man immer diese Begriffe zusammenschmeißt, dann denkt man auch irgendwann, Flüchtlinge sind kriminell oder der Islam ist gefährlich. Und meine halbe Familie ist muslimisch, aber bei diesen ganzen Sachen kriege ich langsam auch Angst vor dem Islam. Also das ist ja, das lässt einen ja nicht kalt. Und ja, dem würde ich gerne was erzählen.
Wenn du das jetzt so gerade sagst, da kriege ich langsam auch Angst vor dem Islam, hast du ein Stück weit auch Verständnis dafür, dass eben diese Begrifflichkeiten, die dann, ich sag mal, zweckentfremdet auch genutzt werden, auch verfälschend genutzt werden, dass die eben eine Wirkung erzielen wie Angst oder auch auf jeden Fall Distanz, wenn man das sozusagen so sagen kann?
Ja, also ich meine, was man damit macht, also man reflektiert es ja auch. Also, aber die Sache ist, dass unsere Gehirne alle relativ gleich funktionieren. Und wenn wir ständig Sachen entgegengeworfen bekommen, dann hat das einen Einfluss. Also wenn ich jetzt nachts laufe und, keine Ahnung, kommt jemand irgendwie mit einem langen Bart und oder was, wie auch immer. Also das löst bei mir auch gewisse Gefühle aus. Aber ich ordne sie halt ein.
Was ist denn auch so die Gefahr oder sagen wir so, was ist die Intention dahinter überhaupt, dass denn jetzt dieser, du hast Gauland zitiert, der Sprachkorridor verschoben wird, was akzeptabel ist? Geht es da einfach um am Ende um Brainwashing in dem Sinne, oder geht es dann eher, wenn man jetzt nochmal an Salzburger denkt, der wirklich davor warnt, dass das dann auch irgendwann in Gewalt eskaliert? Wo führt das Ganze am Ende hin?
Auf jeden Fall. Natürlich Gewalt. Also das ist ja die Logik dessen Ganzen. Also ich meine, letztendlich geht es darum, erst das Sagbare zu verschieben und dann das Machbare. Und das sieht man jetzt auch in der Politik, dass wir haben jetzt die härtesten Asylgesetze, die wir je hatten. Und dieser Masterplan von Seehofer ist teilweise so völlig wahnsinnig. Aber dadurch, dass sich der ganze Diskurs verschoben hat, wird darüber gar nicht mehr gesprochen. Und diese Politik kann auch durchgesetzt werden in der Atmosphäre der Angst und der Atmosphäre, wo solche Politik akzeptiert wird durch die Sprache, die wir benutzen.
Ihr habt ja verschiedene Angebote im No Hate Speech Movement, aber auch bei den neuen deutschen Medienmachern, wenn man sich da so ein bisschen informieren möchte, auch vielleicht so für die eigene journalistische Arbeit, wo kann man da am besten gucken? Hast du da einen aktuellen kurzen Tipp?
Ja, genau. Also wir richten uns gerade tatsächlich auch an Journalistinnen und Journalisten in Bezug auf Hate Speech und wollen da eben informieren in Workshops, aber auch über unsere Webseite, wie kann man mit Hate Speech umgehen, was sind die rechtlichen Möglichkeiten. Auch psychologische Hilfe, weil das natürlich sehr belastend ist, auch für den Einzelnen und die Einzelnen. Also da haben wir alle Infos sozusagen, die wir anbieten können.
Sagt Gilda Sahebi von den neuen deutschen Medienmachern und vom No Hate Speech Movement. Wir sagen herzlichen Dank auch für den Besuch heute Abend.
Ja, danke euch, hat Spaß gemacht.
Herr Pähler.
Ja.
Das war Was mit Medien auch schon wieder für
diese
Woche.
Ganz schön intensiv.
Ganz schön intensiv. Und das mitten, wo andere Sommerurlaub machen, reden wir über die wirklich intensiven Themen hier. Hat mir große Freude gemacht. Eine frische Ausgabe gibt es dann auch schon in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.